Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. So schnell, wie sich FPÖ und ÖVP auf einen Plan zur Budgetsanierung einigen konnten, so schleppend scheinen jetzt die weiteren Koalitionsverhandlungen zu verlaufen. Und immer öfter stellt sich die Frage, scheitert Blau-Schwarz doch noch? Wir sprechen heute darüber, wo sich Freiheitliche und Volkspartei einig sind und was einer Regierung unter Herbert Kickl noch in die Quere kommen könnte. Katharina Mittelstädt und Sandra Schieder aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Anfang hat ja richtig Euphorie geherrscht in den Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Dieses Sparpaket war so schnell da, das konnte man fast gar nicht glauben. Aber diese Euphorie dürfte sich mittlerweile ein bisschen gelegt haben. Katharina, wie schaut es denn aktuell aus? Wo stehen wir in den Koalitionsverhandlungen?
Ja, hallo Margit, hallo Sandra. Eine gute Frage, die jeder auch so ein bisschen anders beantwortet, also auch unter den Verhandlerinnen und Verhandlern von ÖVP und FPÖ. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie man fragt. Ich glaube aber, dass sich das auch gar nicht widerspricht, auch wenn grundsätzlich die Aussagen widersprüchlich sind, weil es gibt eben manche Untergruppen und Unterverhandler, die sind super vorangekommen und die haben sich irgendwie relativ schnell geeinigt. Da waren irgendwie die Themen nicht besonders strittig. Es gibt Gruppen, das wurde mir auch heute noch einmal bestätigt, die sind bereits fertig. Manches andere sind zumindest fast fertig. Jetzt übers Wochenende wird auch weiter verhandelt. Aber ja, es gibt eben auch andere Kernbereiche, über die wir sicher noch genauer sprechen werden. Da spießt sich's. Kommende Woche sollen sich dann auch Herbert Kickl und Christian Stocker, also die Parteichefs, die Spitzenebene, wieder treffen. Und dann wird es darum gehen, um das Dealen von den ganz großen Brocken, von den umstrittenen Fragen und um einen Abtausch, wo man sich schlussendlich einig werden kann oder eben vielleicht auch nicht.
Du sagst schon, es wird in mehreren Untergruppen verhandelt. Kannst du uns da einen Überblick geben, wo es denn schon gut läuft, wo es Ergebnisse vielleicht auch gibt und was so noch die Stolpersteine sind?
Insgesamt wurde in 13 Untergruppen verhandelt und es wurde ganz generell Stillschweigen vereinbart. Und während ja laufend momentan irgendwelche Forderungen aufpoppen, irgendwelche angeblichen Einigungen in den Medien lanciert werden und dann irgendwie, weil sie nicht wieder halb zurückgenommen werden, ist es, finde ich, so, dass an ganz konkreten Dingen relativ wenig rausgesickert ist, wo sich die beiden tatsächlich irgendwie schon gefunden haben. Sehr gut gelaufen soll es zum Beispiel in der Gruppe Landwirtschaft gewesen sein. Auch in irgendwie so mehreren gesellschaftspolitischen Fragen hat es wenig überraschend auch viel Einigkeit gegeben. Der Boulevard berichtet, man hat sich inzwischen auch schon längst auf eine Deutschpflicht in der Schule geeinigt. Es sind dann aber auch andere Dinge herumkursiert. Ja, also zum Beispiel konnte man in der Kronenzeitung lesen, dass die FPÖ auch fordere, dass auf Universitäten nur mehr auf Deutsch publiziert wird, also dass dort auch quasi die Deutschpflicht an den Unis einzieht. Das wiederum wird dann in der ÖVP eigentlich eher abgetan, weil ich meine, es gibt einfach internationale Forschungsgruppen, da täten sich wohl einige etwas schwer. Ja, also in vielen Bereichen aber funktioniert's und die ganz großen Knackpunkte, würde ich sagen, sind die EU. Der Umgang mit Russland, Sky Shield, grundsätzlich auch so einige außenpolitische Fragen, die man vielleicht nicht so am Schirm hat. Die Bankenabgabe, die ja seit einer Woche heiß diskutiert wird. Auf jeden Fall auch der ORF und angeblich manche Fragen im Asylbereich. Also ja, so innig wie erwartet von vielen laufen diese Verhandlungen jedenfalls in diesen ganzen Punkten nicht.
Dann bleiben wir gleich bei dieser Bankenabgabe. Das ist ja das Thema, glaube ich, was die letzte Woche so ein bisschen bestimmt hat in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen. Sandra, Bankenabgabe, das heißt, dass Banken auch einen Teil von ihrem Gewinn an den Staat abgeben sollen im Zuge des Sparpakets. In den Verhandlungen der Dreierkoalition war das auch schon Thema, aber da war das das absolute No-Go für die ÖVP. Wie schaut es denn da jetzt aus?
Ja, genau, Margit. Genau wie du sagst, in den Verhandlungen mit SPÖ und NEOS hat sich die ÖVP noch massiv gegen eine Bankenabgabe gestemmt. Glaubt man den Erzählungen der SPÖ, soll die Dreierkoalition letzten Endes sogar an diesem Thema gescheitert sein? Also die Sozialdemokraten, die ätzen heute noch und sagen, der ÖVP ist ein Kanzlerkickel lieber quasi als eine Bankenabgabe. Also die ÖVP war da massiv dagegen, so viel kann man sagen. Aber mittlerweile ist die Situation ein bisschen eine andere und mittlerweile befindet sich die ÖVP auch in einer wesentlich schlechteren Verhandlungsposition. Und es würde mich daher auch nicht überraschen, wenn die Volkspartei in dieser Frage und auch in anderen Fragen quasi noch einlenkt. Zumal ja auch kolportiert wird, dass die Banken laut dem Modell, das der FPÖ quasi vorschwebt, ja auch einen wesentlich erträglicheren Beitrag leisten sollen, als das noch die Sozialdemokraten wollten.
Mhm. Was ich jetzt so mitbekommen habe, dass da auch innerhalb der Partei nicht ganz klar ist, ob so eine Bankenabgabe überhaupt Thema ist, dass es in den Untergruppen zum Beispiel gar nicht vorkam.
Genau, also die entsprechende Untergruppe hat ja diese Woche getagt und da hieß es dann von Seiten der ÖVP, dass man nicht darüber verhandeln konnte, weil die FPÖ einfach noch kein Modell auf den Tisch gelegt hat. Es schaut so aus, als würden Kickl und Stocker dieses Thema neben anderen sehr heiklen Themen gleich direkt verhandeln. Also offenbar machen Kickl und Stocker ganz heikle Themen, bei denen sich schon vorab quasi abzeichnet, dass es ohnehin zu keiner Einigung in den Untergruppen kommen wird, gleich zur Chefsache. Und ich finde, das macht bis zu einem gewissen Grad auch Sinn, weil man sich dadurch quasi leere Runden und damit auch Zeit erspart. Und die Bankenabgabe dürfte so ein Thema sein, aber auch Skyshield, um ein weiteres Beispiel zu nennen.
Mhm. Skyshield hat Katharina schon angesprochen, du hast auch die EU schon genannt. Es ist ja überhaupt ein großes Fragezeichen, wie sich die FPÖ bei internationaler Zusammenarbeit verhalten wird. Denken wir jetzt zum Beispiel an die EU, da hat die ÖVP vor Beginn eigentlich der Verhandlungen noch so ein klares Bekenntnis zur EU gefordert. Mhm. Wir wissen, die FPÖ ist eher EU-kritisch. Kann man hier auf einem grünen Zweig kommen?
Ich denke, es ist jedenfalls eines der Themen, wo das enorm schwierig wird. Also wenn wir uns zurückerinnern, nachdem Christian Stocker Parteichef wurde, ÖVP-Chef wurde, gab er ja Interviews und ich habe ihn damals auch interviewt. Und was für mich damals aus diesem Interview eigentlich am klarsten hervorgegangen ist, ist, dass er die ÖVP als proeuropäische Partei, Österreich als proeuropäisches Land, das sich eben im Verbund der westlichen freien Welt sieht, bezeichnet. Und das ist irgendwie eines seiner Kernanliegen. Ich finde, das ist eigentlich sogar fast überraschend, weil in den vergangenen Jahren ist mir persönlich die ÖVP eigentlich als eben diese große europäische Partei gar nicht mehr wirklich oft aufgefallen. Also ich finde, dieses Thema ist in den vergangenen Jahren oft in den Hintergrund gerückt, aber jetzt meinen es doch viele mächtige Konservative sehr ernst mit diesem Thema und das ist einer der großen Knackpunkte, denn genau wie du sagst, die FPÖ steht da in vielen Fragen einfach wirklich diametral gegen das, was die ÖVP möchte. Ein ganz klares Beispiel sind die Russland-Sanktionen. Die werden schlussendlich auf europäischer Ebene von den Staats- und Regierungschefs verlängert, beschlossen, erweitert, wie auch immer. Das wird auch in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann wieder anstehen. Und wenn Herbert Kickl Kanzler ist, dann wird er dorthin fahren und darüber abstimmen müssen. Und es gibt auf EU-Ebene das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, wenn er dazu Nein sagen würde, dann würden weitere Sanktionen blockiert. Und das ist aus ÖVP-Sicht völlig unvorstellbar, dass Österreich sich da in so einer Frage zum absoluten Paria macht und weitere Sanktionen blockieren würde. Gleichzeitig hat Herbert Kickl von Beginn an ganz klar erklärt, dass er diese Sanktionen für falsch hält. Er hat da auch viel seiner generellen Erzählung dran geknüpft, die Neutralität Österreichs oder auch die Teuerung ganz generell, die hohen Energiepreise. Also das ist eine Frage, wo die beiden Parteien sich gegenüberstehen und klar ist, einer von beiden muss in irgendeiner Form federn lassen, weil dass sich beide durchsetzen, ist nicht möglich.
Stellen wir uns mal das Szenario vor, dass es Herbert Kickl ist, der federn lässt und Zugeständnisse macht. Kann man sich dann auf diese verlassen? Ich denke jetzt dran, im Europäischen Parlament sitzt die FPÖ in einer Fraktion aus EU-Skeptikern.
Ich tue mir ganz schwer bei der Vorstellung, dass Herbert Kickl in gewissen EU-Fragen, wie die Katharina vorhin schon skizziert hat, überhaupt zu Zugeständnissen quasi bereit sein wird, weil gerade in der Frage der Russland-Sektionen würde er sein Gesicht quasi verlieren. Seit Jahr und Tag sagt er, dass er das für falsch hält, dass das die falsche Entscheidung ist und dass er weiteren Sanktionen einfach nicht zustimmen würde. Grundsätzlich ist es ja so, dass auch Ministerinnen, Minister und auch der Kanzler in Österreich quasi an die Beschlüsse im Inland gebunden sind. Also normalerweise spricht man sich schon vorher ab, wie ein Minister, eine Ministerin oder auch ein Kanzler in gewissen Fragen auf EU-Ebene abstimmen wird. Wie sie aber wirklich schlussendlich in den EU-Gremien abstimmen, daran kann sie keiner hindern. Das heißt, Kickl könnte im EU-Rat der Staats- und Regierungschefs nach Gutdünken abstimmen und niemand kann ihn an seinem Abstimmungsverhalten hindern. Und wie das geht, das hat ja auch die grüne Ministerin Leonore Gewessler im Vorjahr vorexerziert, die quasi gegen den Willen der Volkspartei dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hatte.
Und damit quasi eine Regierungskrise fast ausgelöst hat in Österreich, wir erinnern uns.
Das kann man sagen. Gleichzeitig wirkt inzwischen, finde ich, als wäre es ewig lange her.
Ja, so viel passiert in der Zwischenzeit. Wir können uns also vorstellen, dass es in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ auch durchaus hitzig zugehen kann. Wie sieht es denn da eigentlich auf persönlicher Ebene zwischen den Freiheitlichen und der Volkspartei aus? Wie ist da die Stimmung?
Also die Stimmung ist definitiv eine ganz andere als damals 2017. Das hat mir auch jemand genauso gesagt, der damals wie heute dabei war. Der meinte, damals war es irgendwie so fast eine Honeymoon-Stimmung, schon während der Verhandlungen. Man hat sich irgendwie aufeinander gefreut und dass jetzt endlich irgendwie zwei kooperieren können, die sich doch im Geiste in sehr vielen Dingen sehr ähnlich sind. Das ist diesmal wirklich ganz anders. Also ich höre auch aus höchster Ebene von allergrößtem Misstrauen, das jeweils dem anderen gegenübergebracht wird. Es ist, glaube ich, ganz schwierig, dass die auf einen Nenner finden, was eben irgendwie eine Basis betrifft, eine Vertrauensbasis betrifft. Also bei ganz vielen Dingen, die passieren, wird gleich mal beim anderen irgendeine Finte erwartet oder irgendeine Verhandlungstaktik. Ich glaube, es ist ganz schwierig auszuloten, was es irgendwie wirklich ernst gemeint und was ist irgendwie womöglich nur eben Verhandlungsgeplänkel, um irgendwie den Poker weiter voranzutreiben. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Ich habe auch gerade heute erfahren, dass Herbert Kickl und Christian Stocker, auch wenn die sich zu zweit treffen, weiterhin per Sie sind. Ich finde, das spricht ja irgendwie auch dafür, wenn man so vertrauliche, enge Verhandlungen führt und dann irgendwie ja schon mehrere Gespräche hinter sich hat, spricht das ja irgendwie auch eine gewisse Sprache, wenn man sich noch nicht mal irgendwie das Du-Wort anbietet.
Das stimmt. Es gibt jetzt kritische Stimmen, die behaupten, dass manche in der ÖVP sogar darauf spekulieren, dass es jetzt doch noch genügend Streitpunkte irgendwie gibt, die man da findet, um die Verhandlungen scheitern zu lassen und dann der FPÖ die Verantwortung dafür zuzuschieben. Was ist denn da dran?
Naja, also für deine These würde sprechen, wenn wir mal so beginnen wollen, überhaupt Christian Stocker als Person. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, der wurde ja damals an diesem einen Sonntag vor ein paar Wochen völlig überraschend Parteichef. Und was er vom Profil aber mitgebracht hat, ist so eigentlich die ganz klare Verkörperung der Linie von Karl Nehammer. Er war Generalsekretär der ÖVP in diesem Wahlkampf. Er war selbst, der öffentlich Kickl regelmäßig wirklich verteufelt hat und zum Staatsfeind erklärt. Dass man jetzt Christian Stocker zum Parteichef gemacht hat, um mit Herbert Kickl zu verhandeln, also ausgerechnet den, daraus könnte man ja schon theoretisch schließen, dass es die ÖVP womöglich nicht ganz ernst meint. Ich glaube, es spricht aber auch sehr viel für das Gegenteil, nämlich dass die ÖVP sehr wohl gerade Verhandlungen führt mit dem klaren Ziel, dass dann schlussendlich auch eine Koalition rausschaut. Und dafür spricht ganz klar, wenn man sich durchdenkt, was die Alternativen wären. Da gibt es ja theoretisch nur zwei. Wenn jetzt diese Verhandlungen wieder scheitern würden, dann wäre wohl das eigentlich logische Szenario Neuwahlen. Von Neuwahlen würde die ÖVP mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht profitieren, sondern ganz im Gegenteil nochmal abstürzen. Noch dazu haben alle Parteien bis auf die FPÖ eigentlich nicht wirklich genug Geld, um jetzt irgendwie einen großen Wahlkampf zu finanzieren. Man sagt zwar in der ÖVP oder auch der neue ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll hat das bei uns im Interview gesagt, natürlich fürchtet man sich vor Neuwahlen nicht, aber ich weiß auch, dass wirklich fast alle Konservativen sagen, das wäre eigentlich schon ein ziemlich katastrophaler Ausgang. Und die zweite Alternative wäre, dass in irgendeiner Form nochmal wieder diese Dreierverhandlungen oder Verhandlungen zumindest mit der SPÖ aufgenommen würden. würden. Aber was sich da jetzt geändert haben soll, dass die plötzlich funktionieren, erschließt sich ja auch nicht ganz. Es hat sich ja an der Ausgangslage bei allen eigentlich nichts geändert. Und somit denke ich eigentlich schon, dass die ÖVP momentan ernsthaft verhandelt, um zu einem Abschluss zu kommen. Gleichzeitig, glaube ich, forciert sie den nicht um jeden Preis. Es ist ihnen, glaube ich, schon auch klar, dass sie viel verlieren könnten. Und um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, was ich ja auch immer wieder höre, also vor allem irgendwie so aus der ÖVP, ist, dass Herbert Kickl ja womöglich gar nicht so ernst meinen würde. Also so quasi eigentlich die gleiche These, die du angeschnitten hast auf der anderen Seite. Weil da wird dann immer wieder gesagt, naja, und womöglich irgendwie momentan die budgetäre Lage ist ja gar nicht so gut und würde jetzt eigentlich irgendwie eine andere Koalition zustande kommen oder würde es zu Neuwahlen kommen, dann könnte Kickl ja eigentlich nur profitieren und aus der nächsten Wahl dann noch stärker hervorgehen, womöglich wäre das für ihn noch viel attraktiver. Kann man natürlich auch nicht ausschließen. Schlussendlich würde ich aber doch grundsätzlich darauf vertrauen, dass aktuell beide eigentlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass das funktionieren wird.
Angesagt war ja, dass eine Koalition Mitte, Anfang Februar stehen könnte. Wir haben heute den 31. Jänner. Sandra, geht sich das noch aus?
Also sagen wir mal so, FPÖ und ÖVP waren, glaube ich, schon einmal deutlich zuversichtlicher, dass das im Februar was wird. Bis vor kurzem hat die FPÖ sogar noch Anfang Februar als möglichen Zeitpunkt für eine Einigung lanciert. Natürlich auch mit Blick auf dieses historische Datum des 4. Februar 2000, an dem ja einst die erste schwarz-blaue Koalition angelobt wurde. Die ÖVP hingegen gab sich bis vor kurzem auch zuversichtlich, dass eine Koalition zumindest bis Mitte Februar stehen wird. Mittlerweile hegen aber sowohl blaue als auch schwarze Verhandlerinnen und Verhandler erhebliche Zweifel daran, dass sich eine Einigung bis Mitte Februar ausgehen wird. Aber der Februar selbst als Monat steht jedenfalls noch im Raum. Und ich glaube persönlich auch, wenn es im Februar nichts wird, dann wird das gar nichts mehr.
Wir werden jedenfalls auf derstandard.at laufend darüber weiter berichten. Auch sollte sich jetzt am Wochenende etwas tun. Vielen Dank euch beiden, Katharina Mittelstädt und Sandra Schieder, für die Einschätzungen heute.
Danke für die Einladung, Margit.
Danke und ein schönes Wochenende.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie unsere kritische Berichterstattung hier beim Standard gerne unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten als AbonnentIn oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die NATO plant, ihre Militärpräsenz in Grönland auszuweiten. Grund dafür ist, dass US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Sicherheitsinteressen der USA Grönland übernehmen möchte. Offiziell gehört das Gebiet zu Dänemark, ist aber weitgehend unabhängig. Mit einer Verstärkung von NATO-Truppen in Grönland will man die von Trump losgebrochene Diskussion um dessen Zugehörigkeit eindämmen. Sollte der US-Präsident in Wahrheit aber an den Rohstoffen Grönlands interessiert sein, dann wäre diese Initiative hinfällig. Zweitens, im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine setzen russische Truppen den Osten des Landes weiter unter Druck. Allein am Donnerstagabend hat der ukrainische Generalstab 125 Angriffe gemeldet. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Stadt Pokrovsk im Gebiet Donetsk. Die Bergbaustadt ist strategisch wichtig, da die russischen Truppen von dort aus weiter Richtung Dnipro vordringen könnten, die viertgrößte Stadt der Ukraine. Und drittens, Männer leisten weniger Hausarbeit, als sie glauben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Deutschen Bertelsmann Stiftung. Befragt wurden dafür 1600 Personen zwischen 18 und 65 Jahren in heterosexuellen Beziehungen. Während bei Paaren mit gleich viel Erwerbsarbeit 70% der befragten Männer glauben, dass der Haushalt gemeinsam gestemmt wird, tragen Männer im Durchschnitt 3 Stunden weniger dazu bei als ihre Partnerinnen. Dementsprechend sind Männer auch zufriedener mit der Verteilung als die befragten Frauen. Details zu der Studie lesen Sie auf der standard.at. Dort gibt es auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer noch gerne einen weiteren Podcast hören möchte, in unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft geht es darum, wie Wien wohl ohne Autos funktionieren würde. Alle Standard-Podcasts hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf der standard.at. Wir freuen uns auch immer über Likes und nette Kommentare auf allen Plattformen. Und falls Sie darüber hinaus noch Feedback haben oder auch einen Themenvorschlag, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.